Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, bevor wir beginnen, drücken Sie gerne mal auf Abonnieren und folgen Sie diesem Kanal und aktivieren Sie vor allem auch die Glocke, wenn Sie benachrichtigt werden wollen, wenn wir hier neue Podcasts rausbringen.
Und heute geladen im Podcast Professor Simon Lux. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Lux, Sie sind Professor für angewandte elektrochemische Energiespeichertechnik und Wirtschaftschemie. Und zusätzlich sind Sie auch noch Institutsleiter an der Fraunhofer Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle, kurz FFB.
Ja, Herr Professor Lux, wir Deutschen, wir sehen in Sachen Batterietechnik und Elektroautos ein absolut widersprüchliches Bild, ehrlich gesagt. Die Elektromobilität, die wächst und wächst weltweit, ganz, ganz toll. Aber bei uns daheim, da gehen immer mehr Batterieunternehmen pleite. Northvolt, Varta, Manz und hoffentlich nicht noch ein paar andere. Sie beobachten ja seit Jahren diesen Markt für Lithium-Ionen-Batterien. Was ist unser Problem in Deutschland? Warum kriegen wir das nicht auf die Kette?
Ja, das ist eine gute Frage und mir tut es immer leid für die ganzen Firmen, die hier stark investieren und aufbauen wollen. Aber es ist ein immenser geopolitischer Wettbewerb und ich glaube, in Europa haben wir das Problem einfach unterschätzt. In den letzten 10 Jahren haben wir angefangen aufzuholen, aber wir haben gedacht, vielleicht schaffen wir das mit einem kurzen Sprint, vielleicht machen wir noch einen 10-Kilometer-Lauf, weil im Endeffekt ist es ein Marathon. Und ich glaube, jetzt am Marathon gegen Ende hin gehen den Untrainierten manchmal die Booster aus. Und ich glaube, wir sehen das genau jetzt im Feld. Wir haben einen harten geopolitischen Wettbewerb. Wir haben dazu auch noch das Problem, dass wir keine übergreifende europäische Strategie haben. Andere westliche Regionen haben hier einen anderen Ansatz. Und auch dieses Hochlaufen der Batteriefabriken ist kostspieliger und intensiver, als man glaubt. Ich glaube, es ist eine blöde Mischung aus vielen Faktoren, aber der lange Atem fehlt im Moment. Kapitalkosten sind hoch, ohne dem deutschen Markt nahe treten zu wollen. In der weltweiten Wachstumskurve spielt der deutsche Markt eine sehr, sehr geringe Rolle im Moment.
Ja, jetzt sagen einige Analysten, naja, das ist doch klar, China subventioniert ja den Batteriemarkt auch sehr, sehr aggressiv im Moment und überflutet die Welt im Prinzip mit Billigzellen, um damit dann alle Konkurrenten aus den anderen Ländern, aus Europa, aus USA, dann auch abzuwürgen und aus dem Markt zu drängen. Würden Sie da mitgehen bei dieser, ja, doch eher extremen Sichtweise?
Also ich würde die Sichtweise nicht als extrem bezeichnen. Das ist Fakt. China subventioniert die komplette Wertschöpfungskette. Ob das die Mineninvestments sind, ob das die Raffinerieinvestments sind, ob das die Zellfabriken sind, ob das die Ausbildung ist oder ob das überhaupt auch die Patentanmeldungen sind. China hat für viele dieser Themen in der Batteriewertschöpfungskette schon frühzeitig Subventionen aufgelegt. Zum Beispiel Patentsubventionen. Wenn Firmen Patente anmelden, bekommen sie Geld von der chinesischen Regierung. Wenn Firmen ausbilden, bekommen sie Geld. Gratis Grundstücke, fixierte Strompreise. Die Subvention ist jetzt nicht so ganz klar ersichtlich, wie zum Beispiel in den USA, aber sie ist über die komplette Wertschöpfungskette gegeben und macht natürlich Probleme, weil die Zölle, die wir in Europa erheben, zählen nicht auf Batteriezellen, sondern nur auf Elektroautos. Das heißt, diese Zellen werden einfach nach Europa importiert, ohne Zoll, wohingegen die Autos, die chinesischen Autos, die diese Batterien enthalten, einen Zoll sehen.
Wir gucken uns nachher auch nochmal die neuen Zölle an, die da so im Raum stehen. Jetzt gucken wir uns in dieser Podcast-Episode insgesamt die Lieferketten für Lithium-Ionen-Batterien weltweit an. Das haben Sie ja ganz, ganz intensiv dort gemacht an Ihrem Institut. Und liebes Publikum, wir möchten natürlich nicht, dass das hier alles nur so dystopisch klingt. Nee, nee. Sie haben nämlich rausgefunden, jetzt nehme ich das mal vorab, dass die NMC-Technologie durchaus auch eine Freiheitstechnologie sein könnte, auch für uns im Westen. Insofern, da werden wir nachher noch drüber sprechen. Insofern nicht alles dystopisch und Weltuntergangsstimmung heute. Sie haben da ganz tolle Forschungen gemacht. Jetzt blicken wir trotzdem nochmal zu Beginn dieser Episode auf die Zellpreise. Das wissen unsere Hörer natürlich ausgiebig. Da sehen wir Preise von unter $50 pro Kilowattstunde. Und da kommen wir gar nicht drum herum, immer wieder zu fragen, Herr Lux, ab welchem Preis können wir Europäer das sowieso nicht mehr mithalten? Ab wann würden wir eigentlich aufgeben?
Wir brauchen in Europa eine Wertschöpfungskette, aber Sie haben recht, $50 pro Kilowattstunde werden wir in Europa nicht schaffen in der Produktion. Das schaffen wir gar nicht mit den Rohstoffpreisen. Sie haben es gesagt, es ist nicht dystopisch. In Europa haben wir die Fachkräfte, wir haben die Technologie, wir haben das Know-how Und wir haben zum Teil auch noch den Unternehmergeist, dass wir sowas aufbauen. Und wenn wir es schaffen, einen fairen Markt zu schaffen, wo alle auf der gleichen Ebene spielen, dann bin ich 100% davon überzeugt, dass wir europäische Wertschöpfungskette in der Batteriezellfertigung hinbekommen. Wir haben die Technologie, wir haben die Innovationen und wir haben auch die jungen Fachkräfte, die das aufbauen können.
Ja, liebes Publikum, jetzt wurde in der Vergangenheit immer darauf hingewiesen, ja, die Batterie ist ja wirklich das teuerste Teil im Prinzip des Elektroautos. Da wurde immer so eine Zahl von 35% Wertschöpfung genannt. Und deswegen ist das eben so wichtig, dass das auch hier in Europa gefertigt wird. Das ist aber alles schon ein bisschen veraltet, so diese Zahl, was wir mitbekommen haben, Herr Lux. Haben Sie da irgendwelche neuen Werte? Wie viel Prozent macht das denn derzeit aus?
35% ist wahrscheinlich zu hoch im Moment. Aber die Speicher sind noch etwas größer geworden. Das heißt, die Batterie ist nicht mal der größte Kostenfaktor. Ich persönlich würde schätzen, irgendwo zwischen 20% und 30%, je nach der Größe der Batterie. Trotzdem müssen wir die Preise eigentlich nur weiter runterbekommen, was sehr schwer sein wird in einem fairen Markt, um Elektromobilität für alle möglich zu machen.
Ja, ist das nicht eigentlich ein Widerspruch?
Das ist ein totaler Widerspruch. Wir brauchen günstige Zellen, um Elektromobilität zu machen, müssen wir uns aber gleichzeitig von den günstigen Zellen in China lösen, um technologisch unabhängig zu sein.
Dann gucken wir an dieser Stelle doch auch durchaus mal in die USA und nach Kanada. Wir fragen uns natürlich, funktioniert denn da der Hochlauf der Batterieindustrie irgendwie besser in diesen westlichen Ländern? Die müssen das ja auch genauso erlernen letzten Endes wie wir Europäer. Aber haben die da irgendwie bessere Rezepte? Kriegen die das irgendwie besser hin?
Ich habe 5,5 Jahre in der USA gearbeitet und gelebt, und die Angewohnheit dort ist, wir machen einfach mal. Und auch mit dem Inflation Reduction Act wurde ein Defizit identifiziert und angegangen. Vor 2,5 Jahren waren wir in Europa sicher noch vorne, aber im Moment durch diese Inflation Reduction Act Thematik und durch den Aufbau der kanadischen 5, 6 Hauptstandorte rund um Batteriefertigung überholen Kanada und die USA uns rechts und links. Und, das habe ich vorher schon angedeutet, sie entwickeln eine nationale Strategie. In der USA ist es ganz klar der Inflation Reduction Act. In Kanada ist es mehr auf Board-Level, auf Regierungslevel, wo sie sich zusammensetzen, entscheiden, wen brauchen wir von der Wertschöpfungskette in Kanada, wen müssen wir fördern, dass er kommt, Stichwort Bauerco, wen müssen wir ansiedeln, welche Ressourcen haben wir. Und da wird ganz strategisch entschieden, wo siedle ich wen an, und welche Teile der Wertschöpfungskette brauche ich. Das gesagt, auch unser Modell zeigt, die in der USA fehlen noch 7 von 26 Schritten. Die müssen sie auch noch erst schaffen. Es wird auch ein Jahrzehnt dauern, aber der Anfang ist gemacht und die Geschwindigkeit in der Transformation zu einer technologischen Unabhängigkeit ist dort auf alle Fälle höher als in Europa im Moment.
Jetzt hat Dr. Bernhard hier in diesem Podcast völlig zu Recht darauf hingewiesen, wir gucken immer sehr, sehr nach China, was Batteriezellfertigung angeht und immer da auf diese Abhängigkeit und Dominanz und vergessen immer so ein bisschen Südkorea und Japan, die natürlich auch eine sehr lange Tradition in der Batteriezellfertigung haben und da eben auch große Exporteure sind und auch große Firmen unter den Top 10 der Batterieproduzenten. Wie sieht es denn da im Moment aus? Vor welchen Herausforderungen stehen die vielleicht auch? Können Sie uns da mal Einblicke geben, bitte?
In Südkorea gibt es die große Herausforderung, dass die ganzen Firmen ihre Stammkunden haben, ihr System haben und sie gleichzeitig in diesem hart umkämpften Wettbewerbsfeld neue Kapazitäten aufbauen müssen. Das heißt, sie haben das Problem nicht mit den bestehenden Kunden, sondern eher mit dem Wachstum. Wo sollen sie hinwachsen? Mit wem sollen sie wachsen? Und dort stehen sie im harten Wettbewerb mit den Chinesen, speziell außerhalb der USA mit den Joint Ventures. Die koreanische Regierung über verschiedenste Initiativen pumpt im Moment 6 Milliarden Euro in den Batterieforschungs- und Batterieproduktionsbereich, um die nächste Generation zu sichern. Das heißt, Südkorea hat das Problem zum Teil erkannt, investiert in Zukunftstechnologien, hat aber im Moment das Problem, dass es einfach mit dem Wachstum der chinesischen Mitbewerber schwer mithalten kann. Japan ist eigentlich ein schlechtes Beispiel für Deutschland, weil Japan hat das gemacht, was Deutschland und Mitteleuropa normalerweise macht. Sie haben eine Technologie entwickelt und die Technologie abgegeben. In unserer Patentanalyse sieht man wunderschön, Japan hat die erste Dekade der Batteriezellfertigung dominiert. Alle Patente aus Japan, Wertschöpfung in Japan, Wissenschaft, alles in Japan. Ab den 2000ern wandelt sich das Bild und ab 2010 auch bei den Patenten, Publikationen eine Dominanz aus China zu merken. Ob Japan das Ruder noch einmal herumreißen kann, ist eine schwierige Frage zu beantworten. Ich vertraue bisher auf die japanische Ingenieurskunst, Okayoke, Toyota, Lean Manufacturing. Sie werden Lösungen finden, aber dass sie signifikant Südkorea oder China überholen oder gerade Marktanteile angreifen können, wird auch für Japan schwer werden.
Ja, wunderbar, das schon mal so zu hören, ganz direkt. Jetzt sprechen wir mal über Ihr Paper, was Sie rausgebracht haben. Da ist der Erstautor Tim Greitemeier. Sie haben aber tatsächlich dort auch Ihre Finger im Spiel. Das nennt sich Chinas Einfluss auf die Lieferketten für Lithium-Ionen-Batterien, Aussichten auf wettbewerbsfähiges Wachstum und souveräne Kontrolle. Ja, Sie haben es gerade schon mal angesprochen, was Sie da so ungefähr gemacht haben. Sie haben tatsächlich die gesamte Supply Chain der Batterieindustrie weltweit mal analysiert, von den Minen bis hin zu den Förderstätten, zur Veredelungsstätte, dann den Packbau, die Kathodenproduktion bis hin zum Bau des Elektroautos. Was sind Ihre Forschungsresultate?
Die gesamte Wertschöpfungskette kann man sich gar nicht anschauen. Man kennt gar nicht alle Fabriken, aber wir haben probiert, über 95% der Wertschöpfungskette abzubilden. Und das haben wir auch gemacht. Und die Idee dazu ist so entstanden. Es gab eine Publikation aus einer Ivy League Universität in den USA, die sich mit der Position der Fabriken in der Welt, also ist die Fabrik in China, ist die Fabrik in Indonesien, in Malaysia, wo auch immer, beschäftigt hat. Und jemand das durchgelesen und hat mir gedacht, Freunde, das ist ja zu kurz gedacht. Wenn eine Fabrik in China steht, kann China immer jemanden reinschicken und die Fabrik zusperren. Wenn eine chinesische Fabrik in Malaysia steht, haben die Chinesen eine Hand auf das Inventarsystem, auf die Fachkräfte, auf die Technologie, die dort verwendet wird. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, wo Professor Kamka, Professor Dübke und ich entschieden haben, okay, wir brauchen eigentlich eine Analyse, nicht wo steht die Fabrik, sondern wer kontrolliert die Ressource, wer kontrolliert die Mine, wer kontrolliert die Aufbereitung, wer kontrolliert die Zellfertigung und wer kontrolliert den Backbau. Und dadurch ist die Idee entstanden und Tim bei mir am Lehrstuhl hat das wunderbar umgesetzt, hat das Ganze analysiert, ist auch öffentlich zugänglich und dort kommt einfach raus, China kauft sich in der gesamten Rohstoffkette ein. Viele der Minen sind weltweit verteilt. Ich sage immer, spaßeshalber, Rohstoffe sind demokratisch verteilt, die sind irgendwo auf der Welt entstanden, zwar nicht gleich, aber man findet überall auf der Welt was. Dort kauft sich China ein. China bringt die Rohmaterialien nach China, bereitet die auf, synthetisiert die Kathoden stark in China, baut die Zellen stark in China, baut den Back in China und dann wir Europäer dürfen das netterweise benutzen und kaufen. Ein paar Punkte dabei sind sehr interessant, dass eben gerade Lithium, aber auch Kobalt China stark investiert, aber dass genau dieses Upstream, der nächste Schritt nach der Mine, da ist China extrem stark. Sie haben sich geschafft, dort ihre Supply Chain aufzubauen und es auch in die Fertigung zu übertragen. Und mein Negativbeispiel ist leider immer die Lithium-Eisenphosphat-Chemie. Für die Zuhörer, das ist die Chemie, die sehr viel in den Stationärspeichern, in ihren Heimspeichern, in den großen Netzspeichern ist, dort haben wir eine Abhängigkeit von 98%, sogar 98,5% von China in der Synthese dieses Aktivmaterialpulvers.
Jetzt haben Sie gerade schon diesen großen Einfluss von China auf die Batteriewelt skizziert. Warum ist das überhaupt erstmal so ein Problem in einer arbeitsteiligen Welt, dass es jetzt diese Dominanz von China in dieser Technologie gibt?
Wir sind einfach technologisch zu 100% abhängig. Wenn China hustet, haben wir keine E-Mobilität mehr, haben wir keine Großspeicherwehr, dann sind wir auf sehr wenig Kapazitäten begrenzt in Europa. Das heißt, wir müssen uns als Gesellschaft einfach überlegen, möchte in einer Schlüsseltechnologie wie Energiespeicherung komplettes Ruder aus der Hand geben und auf Import angewiesen sein oder nicht? Klar, das ist bekannt. Es wurde immer drüber gesprochen, es wurde schon drüber publiziert, aber es wurde nie quantifiziert. Und mir war das wichtig. Ich sitze gerne am Biertisch und am Stammtisch, trinke auch gerne ein Bier und haue ein paar Sätze raus. Aber als Wissenschaftler brauche ich dafür eine Quantifizierung. Und deswegen haben wir diese Studie gemacht, um einfach mal die Fakten auf den Tisch zu legen und den Entscheidungsgebern, ob das in Deutschland, in der EU oder auch in den USA sei, etwas an die Hand zu geben, mit dem sie arbeiten können.
Genau, aber da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil diese Abhängigkeit, die wird natürlich immer problematisiert zu China, aber man geht da meistens nicht tiefer rein. Was ist denn Ihre Befürchtung, was wirklich mal passieren könnte? Also nehmen wir mal an, die Taiwan-Frage kommt irgendwann mal wirklich auf den Tisch. Nehmen Sie wirklich an, dass dann chinesische Firmen von der Regierung angewiesen werden, jetzt gibt es einen Exportstopp für Batteriezellen, für Batteriematerialien und so weiter?
Also ganz offen gesagt, da brauchen wir vielleicht gar nicht so weit wie in einer Krise denken, sondern auch jetzt, wenn Sie in den Nachrichten schauen, gab es schon vor Weihnachten die ersten Beschreibungen der chinesischen Regierung, Lithium-Eisenphosphat-Herstellungstechnologien den Export zu verbieten. Das heißt, China geht schon so weit, dass sie sagen, okay, wir haben hier uns Know-how aufgebaut, wir wollen nicht, dass dieses Know-how nach Europa geht. Wir wollen den Markt weiterhin kontrollieren und machen. Und über geopolitische Krisen etc. kann man lang diskutieren. Ich bin kein Politiker und kein Politikwissenschaftler, aber ich glaube, die letzten 5 Jahre haben uns gezeigt, dass wir in einer sehr volatilen Welt leben. Und was passiert, ob das jetzt etwas im südchinesischen Meer ist, ob das jetzt etwas mit dem Suezkanal ist, ob das jetzt was in der USA ist. Ich glaube persönlich, wir können es uns als Europa nicht leisten, zu 100% von anderen abhängig zu sein.
Ja, durchaus überzeugend, wobei ich mich dann auch immer frage, ob dann Japan und Südkorea plus vielleicht die Vereinigten Staaten dann eben doch als Versicherung für unsere Batterieindustrie reichen. Jetzt springen wir aber trotzdem mal in Ihre Forschung rein. Sie haben das ja wirklich ganz toll aufgedröselt hier, die Lieferketten für Lithium-Ionen-Batterien von den Minen bis hin zu Veredelungsstätten und der Kathodenproduktion. Ja, springen wir da mal in die Minen rein. Sie haben gesagt, China hat sich offenbar in viele Minengesellschaften eingekauft. Jetzt mal ganz grundsätzlich die Batteriemetalle Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan. Wo kommen die eigentlich ursprünglich her? Wo sind denn diese Rohstoffe verortet?
Wie wir vorher gesagt haben, die Rohstoffe finden Sie weltweit. Lithium in Südamerika, Nickel in Indonesien, auch zum Teil in Neukaledonien. Vielleicht kennen das nicht alle, also Insel oberhalb von Neuseeland im Pazifik. Dann haben wir noch natürlich Kobalt im Kongo. Mangan gibt es an mehreren Stellen der Welt. Und das Spannende dabei ist, die großen Bergbaukonzerne, die wahrscheinlich einige von Ihnen schon gehört haben, Glencore sitzt in der Schweiz, Albemarle sitzt in der USA, Eramet, Rio Tinto, die kaufen sich da ein. Glencore zum Beispiel, das Schweizer Unternehmen, besitzt sehr starke Anteile im Kongo an der Kobaltförderung, aber das waren die westlichen Firmen. Auch die chinesischen Firmen machen das gleiche Spiel. Die kaufen sich genauso ein, die sichern sich die Kapazitäten, die sichern sich die Minen selber, die sichern sich die Raffinerien. Das sind Namen, die hat man hier in der Welt noch nie gehört. Rio Tinto, Anglo-American sind Sachen, die kennt man vielleicht, aber Shanshan, Lithium Mining hat man noch nie gehört, besitzen dann größere Kapazitäten in Australien, in Chile, zum Teil auch in anderen Ländern, um sich diese Minen zu sichern. Und das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Also eine Limitation unserer Studie ist, wir können Abnahmeverträge nicht einsehen. Das heißt zum Beispiel auch die Minen, die vielleicht von den Amerikanern, also Albemarle, kontrolliert werden, die haben auch Abnahmeverträge mit China. Also wie viel der Ressource wirklich nach China geht, können wir in der Studie nicht 100% sagen. Wir können nur sagen, wie viel dieser Ressource wird von China komplett kontrolliert. Wahrscheinlich gehen in gewissen Bereichen sogar noch mehr der Rohstoffe nach China, als wir überhaupt feststellen können.
Und gibt es da irgendwo auf der Landkarte ein deutsches Unternehmen, eine BASF, die irgendwo einen Fuß in der Tür hat? Irgendwo von irgendwelchen dieser Materialien?
BASF kann das, was ich gesagt habe vorher mit Innovation, Technologie. BASF ist da dabei. BASF hat auch einen globalen Footprint in China, in anderen Ländern, in Europa. Aber die kämpfen natürlich auch unter dem Druck der vertikal integrierten chinesischen Hersteller. Und wenn man sich zum Beispiel CATL, der größte Zellhersteller weltweit, seine Profite anschaut, sieht man, wie viel Geld CATL überhaupt schon im Upstream macht, mit Batteriematerialien etc. Da haben wir auch gerade eine Analyse gestartet, wo wir mal rausarbeiten wollen, mit was verdienen die überhaupt ihr Geld? Und wo läuft überhaupt Geld rein?
Das würde zum Beispiel ja dem Statement widersprechen, dass der Staat das so weit subventioniert, dass die gar keine Profite machen müssen. Jetzt sagen Sie doch durchaus, CATL und BYD, die machen durchaus jetzt im Vorgeschäft dieser Lithium-Ionen-Batterien schon da Profite, oder?
Genau, aber die sind über die gesamte Wertschöpfungskette subventioniert. Ob das die chinesische Seidenstraße ist, die Häfen in den Ländern baut, wo die Minen liegt, ob das jetzt günstige Transportverbindungen sind, ob das jetzt halbstaatliche Joint Ventures sind, das ist das Gefährliche an dieser Politik. Die funktioniert über die gesamte Wertschöpfungskette und nicht ganz so eindeutig wie der IRA. Beim IRA könnt ihr theoretisch zur World Trade Organization gehen und sagen, liebe World Trade Organization, ist das rechtens? Ja, nein. Dürfen wir uns wehren? Ja, nein. Bei diesem ganzen Sammelsurium an versteckten Subventionen oder auch offensichtlichen Subventionen ist es sehr schwer, diese irgendwo festzulegen und dann wirklich damit vor ein Gericht oder vor ein Schiedsgericht der Welthandelsorganisation zu ziehen.
Naja, im Moment ist das wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach mit der WTO tatsächlich. Aber kommen wir mal zur Veredelung. Also, liebes Publikum, Sie wissen ja, die Rohstoffe für die Batterien, die müssen tatsächlich dann nochmal zu einem Batteriematerial veredelt werden. Wo sind denn diese Veredelungsstätten und diese Raffinerien tatsächlich verortet? Und haben da irgendwie europäische Firmen vielleicht einen Fuß in der Tür?
Technologisch ja, im Moment von der Kapazität her nein. Das war so ein bisschen der erschreckende Teil unserer Studie. Wir haben gesehen, dass viele dieser Veredelungskapazitäten in China sind. Und diese Veredelungskapazitäten, haben Sie richtig gesagt, sind im Endeffekt Chemiefabriken, die könnte man überall auf der Welt hinstellen. Ob ich mein verdichtetes Erz aus Indonesien nach Saudi-Arabien, Italien, China, Deutschland bringe, ist im Endeffekt beim Schiffstransport relativ egal. Aber diese Fabrik muss betrieben werden, die braucht Wasser, die braucht Strom, die braucht Menschen. Und das funktioniert in China im Moment am besten. Das heißt, diese Aufbereitungsfabriken stehen auch zu einem großen Teil in China, machen das Vorprodukt und beliefern dann die Fabriken, die wirklich die Kathoden und Anodenmaterialien herstellen.
Das ist ehrlich gesagt sehr erschreckend, weil es betrifft alle vier Materialien, Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan. Jetzt haben wir von Graphit noch gar nicht gesprochen, ist nicht Teil Ihrer Studie, aber alle Batteriematerialien kommen zu über 50%, zum Teil 70%, alle durch China durch. Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus? Wie kann man Lieferketten langfristig irgendwie durch Europa, durch den Westen oder so leiten? Das kann ja nicht sein, dass es daran scheitert, dass wir immer alle nach China gucken. Jetzt abgesehen mal von den Kathoden, vom Packbau oder vom E-Auto. Diese Vorketten, diese Veredelungsprozesse sind in China. Wie kommen wir da raus?
Ganz einfach. Über eine nationale Strategie. Die USA macht es vor. In der USA war jahrzehntelang Basischemie, Minen, Aufbereitung out. Hat niemand investiert, es hat niemanden interessiert. Es gab natürlich 3M und ein paar große Spieler, die haben Gewinne gemacht, alles gut. Aber durch diesen Inflation Reduction Act fließt Kapital und Investitionslust, die Emotion, die positive Emotion in den Bereich der Batterie. Und wir begleiten auch den amerikanischen Markt und sehen, wie dort die Kapazitäten aufgebaut werden. Und das geht nicht von heute auf morgen. Auch der IRA wurde schon angepasst in den Fristen, aber sie haben diesen Marathon begonnen. Das heißt, vielleicht schaffen sie es in 10, 15, 20 Jahren, einen Großteil ihrer Zellen und ihrer Rohstoffe entweder in Nordamerika oder, wie Sie vorher richtig gesagt haben, von befreundeten, sicheren Staaten zu kaufen und damit unabhängig zu werden. Es geht nur in einer EU-Strategie oder in einer übergreifenden Strategie einiger großer Industrienationen, dass man sagt, wir brauchen das, wir schmeißen unsere Kapazitäten zusammen und bauen das auf.
So, liebes Publikum, jetzt kommen wir zur Kathodenproduktion. Bitte Aufmerksamkeit, weil jetzt wird es sehr, sehr spannend und Patrick hat es vorhin auch schon mal kurz angekündigt. Sie haben in Ihrer Analyse herausgearbeitet, LFP-Produktion, haben Sie auch vorhin schon gesagt, geschieht zu über 90% in China und diese wird dann nochmal zu 98% auch von chinesischen Firmen betrieben. Jetzt aber, liebes Publikum, aufgepasst, NMC-Produktion geschieht nur zu knapp über 50% in China und westliche Firmen sind dort auch dran beteiligt. Das heißt, wenn man das mal übersetzt, das Know-how ist eigentlich für NMC auf jeden Fall vorhanden bei westlichen Firmen und es gibt ja auch noch diese, ja, ein bisschen weniger als 50%, die eben gar nicht in China stattfinden. Herr Lux, wenn Sie sich das jetzt anschauen, gerade diese, ja, etwas überraschende Zahl bei NMC, ist das vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit, diese Zellchemie für Europa, für die USA Unabhängigkeit zu erlangen in diesem Bereich.
Korrekt. NMC wurde in USA, in Deutschland, in vielen westlichen Ländern entwickelt und auch Produktion aufgebaut. Wir haben Firmen wie die BASF, Umicore, aber auch große koreanische Spieler, die das einfach können und auch machen. Und deswegen bei NMC können wir uns schneller unabhängig machen, haben aber natürlich den Nachteil, dass wir mehr kritische Rohstoffe brauchen. Wir brauchen mehr Nickel, wir brauchen mehr Kobalt. Das können wir von unseren Partnern bekommen. Aber ohne LFB, also Lithium-Eisenphosphat, werden wir nicht auskommen. Gerade im Stationärspeicherbereich. Wir machen ja auch sehr viel Kreislaufwirtschaftsprognose und Materialflow-Analyse. Wenn wir wirklich ganz Europa elektrifizieren wollen, brauchen wir 20 Terawattstunden. Und da, wenn wir das rein mit NMC machen, ist es ein unglaublicher Material- und Rohstoffbedarf. Das heißt, wir werden LFB brauchen, aber NMC kann uns schneller den Weg zu einer teilweisen technologischen Unabhängigkeit bereiten.
Aber da sehe ich tatsächlich dann am Horizont auch wieder Natrium-Ionen-Batterien ins Spiel kommen. Auch so eine Technologie, die natürlich auch nicht komplett in China ist und auch eher so in der Entwicklung und gerade so in der Markteinführung. Und wo es hier in der Forschung auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Know-how gibt und das eben nur noch in die Entwicklung und dann auch in der Massenfertigung müsste. Das könnte ja tatsächlich auch vielleicht nochmal sowas sein, so eine Technologie, die uns auch ein Stück weit unabhängiger auch von LFP wiederum macht.
Genau, also das ist ein super Punkt. Da gibt es ja sehr viele gute Kollegen, die auch bei Ihnen schon waren im Podcast, die an Natrium-Ionen arbeiten. Wir arbeiten auch an der Skalierungsforschung Natrium-Ionen. Wie bringe ich die im Massenmarkt? Wir kommen da zum Teil ohne kritische Rohstoffe aus. Aber im Moment muss man da ganz sagen, aus der ökonomischen Perspektive ist der Lithium-Carbonat-Preis so niedrig, dass Lithium-Eisenphosphat im Moment das Rennen macht. Also meine persönliche Vorhersage ist, in 3-4 Jahren wird er auch wieder steigen. Aber im Moment ist es nicht rentabel, in Massenfertigung von Natrium-Ionen einzusteigen. Nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, das zu machen, weil Natrium-Ionen haben wir mehr Rohstoffe in Europa. Es wird zwar oft behauptet, alles, da bin ich nicht ganz d'accord, aber wir haben sehr viele in Europa für Natrium-Ionen und können da schneller in eine Unabhängigkeit gehen. Aber, und wieder leider der Tropfen Wasser in den Wein, das dauert auch noch ein Jahrzehnt.
Jetzt muss ich trotzdem nochmal auf diese Freiheitschemie NMC zu sprechen kommen. Beeindruckt mich ehrlich gesagt schon sehr, weil wir ja ehrlich gesagt auch immer mit Blick auf LFP gesagt haben, naja, das hat mit der Reichweitenangst der Europäer, der Westler zu tun. Wir brauchen hier die High-Performance-Materialien, aber am Ende setzt sich in China die LFP-Technologie durch. Wir wissen ja auch in diesem Podcast, NMC hat einige sehr, sehr große Vorteile. Ein Nachteil wäre der Preis tatsächlich gegenüber LFP. Aber jetzt nochmal die klare Frage. Wäre es in Ihrer Sicht schon möglich, dass wir mit diesen High-Performance-Batteriematerialien NMC schon eine Nische gefunden haben als Europäer, die wir auch irgendwie weltweit weiterhin produzieren können? Oder ist die Dynamik auch hier sozusagen pro China, dass das jetzt immer mehr kommt, dass NMC-Materialien immer weiter in China sich etablieren und dann doch aus Fernost kommen?
Ich würde hier China ein bisschen unter Anführungsstriche setzen. Das ist auch Südkorea. Südkorea ist auch sehr stark in der NMC-Chemie. Man sieht, die koreanischen Hersteller haben NMC in verschiedensten Varianten von Nickel 50% bis Nickel 95% im Angebot. Ich glaube, wir können uns in der westlichen Welt, und da würde ich dann Südkorea mit einschließen als Partner, schneller unabhängig machen davon. Und ich glaube auch, dass wir in Europa eine Nische für NMC machen können. Wir werden diese Nische aber nicht zu 100% gewinnen können. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, die wir in Europa brauchen, wir werden über 1 Terawattstunden Produktionskapazität pro Jahr in Europa brauchen. Und diese Menge werden wir in Europa produzieren müssen, zu einem Großteil von wirklich dem Rohstoff bis zur Zelle. Und da haben wir dann eine Chance, dass wir über Kreislaufwirtschaft auch reinkommen. Und da hat NMC auch gewisse Vorteile in der Kreislaufwirtschaft. Aber die alleinige Lösung wird es leider nicht sein.
Schauen wir uns mal den Batteriebau an. Da wird ja auch immer, gerade bei dem Part, werden die deutschen OEMs auch immer so angeschaut, weil die das hier zum Teil ja auch schon selbst machen. Die kaufen dann die Zellen zwar ein, aber bauen dann das Modul oder das ganze Pack dann wiederum hier zusammen. Jetzt haben sie aber herausgearbeitet, das sind so 70%, die trotzdem in China stattfinden. Allerdings muss man einschränken, dass da auch südkoreanische und japanische Firmen auch in China mitmischen. Breiten Sie das bitte nochmal ein bisschen aus, vielleicht auch vor allem so mit Hinblick auf die deutschen Autobauer. Was wird dann hier tatsächlich auch gemacht davon?
Die Frage ist auch sehr, sehr spannend, weil die Wertschöpfungstiefe der einzelnen OEMs in Deutschland sehr unterschiedlich ist. Volkswagen zum Beispiel baut über den MEB-Baukasten sehr stark auf Module. Die können verschiedene Module einkaufen. BMW in der Gen 5 kauft prismatische Zellen ein, baut daraus den Speicher. Mercedes kauft zu einem Großteil gesamte Speicher ein. Tesla kauft gesamte Speicher ein oder lässt die in China fertigen und transportiert die dann in den Rest der Welt. Und diese unterschiedliche Wertschöpfungstiefe zeigt sich auch in unserer Analyse. Man kann natürlich Zellen importieren, man kann Module importieren, man kann Batteriespeicher importieren. Aber auch das Beispiel Tesla zeigt, wenn ich das Auto in Deutschland baue, heißt es nicht, dass die Zelle, das Modul oder der Speicher aus Deutschland sein muss. Ich kann genauso gut den kompletten Speicher importieren und habe dann eine komplette Wertschöpfungskette bis zum Speicher in China oder Asien und importiere diesen Speicher. Und das macht natürlich auch Sinn, muss man zugeben. Die Zelle ist mit Abstand die schwerste Komponente. Und um die schwerste Komponente um die Welt zu schippern, um dann Aluminium, Elektronik und ein paar Wechselrichter dran zu klopfen, das kann ja in China machen und den ganzen Speicher importieren. Die Frage ist, was möchte ich von der Wertschöpfungskette kontrollieren? Und da haben sich ein paar dazu entschieden, wirklich den kompletten Speicher aus China zu importieren und nicht nur die Subkomponente Zelle.
Jetzt muss ich trotzdem nochmal an dieser Stelle fragen, welche Strategie halten Sie denn jetzt mit Blick auf die deutschen OEMs irgendwie am smartesten? Also, dass wir sozusagen im Moment per Gigafactory in China produzieren lassen, ist, glaube ich, nachvollziehbar. An irgendeiner Stelle muss aber das Know-how auch der Zelle vielleicht in Deutschland liegen, mit Blick auf BMW beispielsweise. Wie würden Sie das einschätzen?
Ich finde die Strategie von BMW im Moment sehr gut. BMW hat einen gewissen Marktvolumen. Dieses gewisse Marktvolumen wird mit 5 bis 6 Fabriken in der Welt abgedeckt werden. Es gibt 3 Kernregionen in der Welt, Asien, Europa, Nordamerika. Ich kaufe mir oder ich mache Joint Venture oder ich subventioniere in jeder Weltregion 2 Hersteller. Hier bauen wir 2 Fabriken in Nordamerika, 2 Fabriken in Europa, 2 Fabriken in Asien und ich habe eine weltweite Kette als weltweites Unternehmen, das weltweit produzieren muss. Von der Strategie her eines weltweit aufgestellten Premium-Herstellers finde ich das fast herausragend. Aus der Sicht eines europäischen Bürgers sehe ich das noch ausbaufähig, da ich gern mehr der Technologie und der Wertschöpfung in Europa hätte.
Herr Professor Lux, jetzt müssen wir auch so ein bisschen mal die Gefahr ansprechen, die wir hier im Podcast auch schon mal artikuliert haben. Diese wachsende Abhängigkeit zu China, damit wackelt ja nicht nur unsere Automobilwirtschaft in Deutschland, in Europa, sondern perspektivisch könnte das auch Einzug erhalten in unsere Rüstung. Die Rüstungsgüter in der Zukunft, die sind ja auch abhängig von Batterietechnologie. Und wenn das jetzt größtenteils aus China kommt, dann könnte das in Sachen Geopolitik ja wirklich extrem pikant sein, oder?
Auf alle Fälle. Im Moment, es gibt noch Hersteller wie Saft oder IAS Batteries, die in dem Bereich tätig sind und das für die europäischen Umfänge machen. Aber in der derzeitigen Situation, und ich glaube, Ihre Zuhörer verfolgen auch die Nachrichten, in der derzeitigen Situation wird die Rüstung stark ausgebaut. Da darf man auch die Komponenten der Rüstung nicht vergessen. Es fliegt keine Drohne ohne Batterien. Es fliegt keine Drohne ohne E-Motor. Und gerade wenn wir die Batterie außen vor lassen, auch beim E-Motor sitzen große Anzahl der Hersteller in Asien. Und wenn wir dann eine große Anzahl an Drohnen zum Beispiel brauchen, siehe jetzt in der Ukraine, und wir können keine Motoren bekommen, haben wir genauso ein Problem. Das heißt, eigentlich muss in dieser Rüstungsindustrie-Thematik sofort die komplette Kette mitdenken. Die Amerikaner machen das. Es gibt eigene kleine Fabriken, die sind nicht wirklich sehr groß, aber die haben schon eine gewisse Größe, die rein für die US-Armee, die US Air Force Batteriezellen produzieren, natürlich zu einem höheren Preis, aber auch dann mit einem höheren Sicherheitsgrad und mit einer abgeschotteten Lieferkette, ob das jetzt in der USA ist für die USA oder in Europa für Europa, um eben diese Rüstungsindustrie sicher darstellen zu können.
Wenn Sie jetzt mal das gesamte Gespräch so zusammenfassen, glauben Sie denn weiterhin an eine marktwirtschaftlich funktionierende europäische Batterieindustrie?
Ja, wenn das Spielfeld fair ist. Ich kann es nur betonen. Ich glaube, wir haben in Europa das Wissen, wir haben die Manpower, wir haben die Innovationen und wir haben den Unternehmergeist. Viele meiner Studenten wollen was erreichen, wollen was machen. Und ich glaube, wir schaffen das. Ich bin überzeugt, wir schaffen das. Aber dazu braucht es eine faire Spielwiese. Wenn ich die U10 gegen die U16 antreten lasse, im Fußball, ist das keine faire Spielwiese. Und so fühlt sich das im Moment etwas an in der Industrie. Und wenn wir dieses Spielfeld hinbekommen, dass wir fair beide Mannschaften auf den Platz treten, wird Europa zumindest seine Hälfte behaupten. Ich sage nicht, dass wir das ganze Spielfeld übernehmen. Das wird schwer, aber die europäische Seite, das europäische Drittel des Marktes, das können wir behaupten.
Herr Professor Lux, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise. Liebes Publikum, kommentieren Sie doch mal bitte, sind Sie auch so optimistisch, dass das noch zu schaffen ist? Falls Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie bitte diesen Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und schalten Sie dann nächsten Sonntag wieder ein, dann sind wir wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.